Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 2. März, 7.07 Uhr. Wir sind wieder da mit Stand jetzt.
Mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, und ihr seid auch mit dabei. Und wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet, ne?
Klar, wir haben die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wo ist der BVB und wo ist Gladbach zu packen? Wir schauen voraus auf den DFB-Pokal heute Abend.
Und wir gucken zum Handball. Ist der Gislason-Kader reif für Olympia?
Und wir hören von Langläuferin Pia Fink, denn die blickt auf das 10-Kilometer-WM-Rennen in Oberstdorf voraus.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights. Unter anderem dabei der Mann, der mal gegen einen 17-jährigen Rotschopf verlor und ein Bulle auf Skiern.
Und wir haben natürlich auch eine Frage, die wir gleich zum Einstieg diskutieren wollen. Heute geht es um den Bundesjogi. Der hat sich ja zuletzt sehr häufig geäußert bei der Sportschau und im Kicker gestern. Also da hat man viel lesen und hören können und man kommt zur Frage, ich zumindest, was ist mit dem denn los? Der rudert ja richtig zurück, gerade in Sachen Müller.
Ja, also das hört sich jetzt erstmal an wie ein geläuterter Bundestrainer. So jemand, der eine Zeit genutzt hat, um darüber nachzudenken, um zu reflektieren, also ich brücke es jetzt mal positiv aus, Fehler einzusehen, um Dinge vielleicht von einer anderen Seite zu beleuchten. Gehen wir zum Beispiel zu den aussortierten Spielern, die waren ja immer das Thema war ja immer am Wabern, Boateng, Hummels, Müller. Da hat er gesagt, nein, die Türe ist da offen. Er hat das auch erklärt, er hat auch gesagt, dass Spieler bzw. Spielerplanungen in 2-Jahres-Rhythmen, also was die Turniere angeht und eine Kaderplanung, was den 2-Jahres-Rhythmus anbelangt sozusagen, dass man so plant, und dass das ja auch durch die Pandemie komplett unterbrochen sei und dass man gar nicht diesen Neuanfang hätte starten können. Und natürlich kann man solche Spieler dann auch gebrauchen. Er wäre mit ihnen, respektive er hat das genau auf Müller bezogen, eher im Kontakt. Und von daher glaube ich, dass das sozusagen ein kleines Teasing war. Der Thomas Müller, den nehmen wir mit zur Europameisterschaft.
Jetzt sagst du formulierst es positiv und sagst, da ist jemand geläutert. Ich könnte es aber auch negativ formulieren und einfach mal sagen, oder versucht einer seine Haut zu retten. Da ist einem jetzt nach ganz, ganz langer Überlegung, die Länderspiele waren im November, das ist gefühlt eine Ewigkeit her, also 4 Monate auf jeden Fall schon mal. Da kommt jetzt einer auf die Idee und sagt, naja, lief alles nicht so gut, ich habe Gegenwind gekriegt, jetzt gebe ich dem Volk mal, was es möchte, die wollen Müller, dann gebe ich ihnen das doch mal, bemäntel das so ein bisschen mit Erkenntnisgewinn aus dieser langen Zeit. Und kann dann am Ende sagen, ich nehme den vielleicht mit, und wenn es dann irgendwie doch nicht laufen soll, dann sage ich einfach, naja, guck mal, ihr wolltet Müller, hat nicht so geklappt, ihr wolltet das, ihr habe ich auch gemacht, ging auch nicht, so geil waren eure Ideen jetzt auch nicht, also ich bin nicht an allem schuld.
Ja, klar, also das kann man natürlich, und ich vermute auch, dass das jetzt auch im Nachklang sicherlich auch medial zum Teil zumindest so ausgelegt wird. Ich muss sagen, ich fand's eigentlich einen sehr ehrlichen Eindruck. Also Tom Bartels hat ihn zum Beispiel ja für die Sportschau interviewt, und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Er hat zum Beispiel jetzt auch beim Kicker gesagt, dass das allerdings für mich ein bisschen spät, nachdem er ja die Analysen dieser Niederlage gegen Spanien schon einmal gebracht hat, aber jetzt gesagt hat, dass das vor allem eben auch ein bisschen Kopfsache der Spieler war, um das zu entschuldigen, denn die Spieler hätten zu ihm gesagt, Trainer, wir wollen da nicht hin, wir sind mitten, er hat dann also sozusagen über einen Spieler gesagt, ich habe eine schwangere Frau, meine Eltern sind Risikopatienten, jetzt fahren wir da in ein Hochrisikogebiet, ich möchte das nicht, bin eigentlich mental überhaupt nicht sozusagen bei der Sache, und so kam dann so ein Ergebnis zustande, so ein bisschen zumindest in diesem Klang. Gut, das sind Erklärungen, die man nachvollziehen kann.
Klar,
aber warum so damals, spät? Richtig, die auch damals schon ein Thema waren. Ja? Diese Frage stellt sich natürlich, und diese Frage wird offen bleiben, muss man natürlich sagen. Letztlich, glaube ich, sind wir uns einig, zählen auch wirklich nur noch die Ergebnisse. Also ich glaube, egal was da jetzt im Vorfeld vor der Euro gesagt wird, auch da sprach er über die Euro, ob denn wirklich Spiele auch in Gebieten stattfinden müssen, wo man einfach weiß, dass es da mit den Tests und so nicht so richtig läuft. Aber sie hätten sich halt auch alle auf eine Europameisterschaft gefreut und darauf vorbereitet. Und es ist schwierig für die UEFA, ihnen das jetzt quasi wegzunehmen. Ja, er hat sich da mal so ein bisschen was von der Seele geredet, was ihm vielleicht in diesem Moment beschäftigt hat. Ich glaube aber, letztlich geht's nur über die Ergebnisse. Spielt die Mannschaft gut, schneiden wir gut ab, dann ist da das gerade nochmal, die Kuh nochmal vom Eis. Und ansonsten wird's halt einfach ein tragisches Ende nehmen.
Aber schwierig finde ich immer, dass es eben so spät kommt, diese Erkenntnis. Wir hatten das nach der WM 2018, da dauerte das auch mit der Analyse Monate, bis dann so eine halbseidene Erklärung dann dabei rauskam. Und jetzt, gut, das ist ehrlich, das klingt auch gut. Ich möchte ihm da eigentlich auch nicht wirklich was Böses unterstellen, aber es hat immer so ein bisschen geschmeckt, warum dauert es einfach alles zu lange? Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, du hast es gesagt, die wird offen bleiben, die Antwort darauf, und da werden wir sicherlich noch weiter drüber diskutieren können, auch hier an dieser Stelle. Was sagt ihr denn überhaupt dazu? Wie beurteilt ihr denn den Sinneswandel von Jogi Löw? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028, 0331 298 5028. Ihr wisst, erst euer Namen und Stand jetzt sagen und dann natürlich nur Sprachnachrichten, keine Bilder oder irgendwas anderes schicken. Da können wir hier natürlich im Podcast nicht wirklich viel mit anfangen.
Stand jetzt aktuell.
Ausgerechnet, das ist eine beliebte Reporterfloskel, die heute Abend bestimmt wieder zum Einsatz kommen wird im DFB-Pokal-Treffen, nämlich ausgerechnet Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aufeinander, also der aktuelle und der bald neue Club von Marco Rose, stand jetzt noch Trainer bei Gladbach. Die Presserunde vor dem Duell wurde gestern dann auch von dieser Konstellation bestimmt, so sehr, dass Rose am Ende gar keine Lust mehr hatte, entsprechende Fragen dann auch noch zu beantworten. Deshalb fragen wir auch nicht Rose selbst, sondern lassen uns von Fußballtrainer Oliver Helbig, selbst Inhaber der UEFA-B-Lizenz, die Situation rund um beide Clubs mal einschätzen. Denn es fällt ja schon auf, Gladbach rutscht genau in dem Moment in die Krise, in dem Marco Rose seinen Wechsel nach Dortmund bekannt gibt. Gleichzeitig zeigt seitdem die Formkurve beim BVB wieder nach oben. Olli, du bist selbst Trainer. Wie ist aus deiner Sicht dieser Zusammenhang erklärbar?
Ja, also wie wir wissen, der Fußball schreibt eigentlich eher seine eigenen Geschichten, und das zählt so ein bisschen mit dazu für mich. Ich glaube einfach, dass es ein ganz, ganz ungünstiger Zeitpunkt jetzt ist, dass Gladbach so ein bisschen auch mal die Grenzen aufgezeigt bekommt. Ich glaube, dass sie vielleicht teilweise auch in der Vorrunde ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Und nachdem das jetzt dann auch verkündet wurde, dass Marco Rose eben dann zu Borussia Dortmund geht, glaube ich, dass es so ein bisschen vielleicht auch unterbewusst genau das passiert, was man eigentlich vermeiden will. Also so nach dem Prinzip, wenn ich dir jetzt sage, denke nicht an eine weiße Maus, an was denkst du dann? Und ich glaube einfach, dass das auch ein Thema dann in der Kabine ist, vielleicht auch in der Ansprache, vielleicht, dass er dann trotzdem auch unterbewusst vielleicht auch an der eigenen Taktik noch mehr rumfeilt oder nicht so selbstsicher ist, wie es vielleicht vorher der Fall war, und das sich so ein bisschen einschleicht. Ich würde es aber jetzt nicht überbewerten. Wenn Marco Rose gesagt hätte, er bleibt bei Gladbach und diese kleine Krise von Gladbach wäre jetzt gekommen, wäre es, glaube ich, auch nicht so groß gemacht worden, wie es jetzt aktuell ist. Aber vielleicht ist es jetzt eben auch so ein Punkt, dass viele Spieler sich dahinter jetzt verstecken können und schlechte Leistungen oder nicht ausreichende Leistungen und ja nicht an das Leistungsniveau kommen, dass sie in der Vorrunde, dass sie da jetzt vielleicht auch ein bisschen sich hinter dem Rosewechsel nach Dortmund verstecken und es darauf schieben, weil die Medien sich eben darauf fokussieren und sagen, ja, seit Rose bekannt gegeben hat, folgt ihm die Mannschaft nicht mehr und so weiter, dass das damit vielleicht zusammenhängt. Ist aber, wie gesagt, rein spekulativ.
Und gucken wir auch noch sportlich auf das Pokalduell heute Abend. Was wird da auf dem Platz entscheidend sein, Olli? Mit welcher Taktik wäre Gladbach, mit welcher Taktik wäre Dortmund denn aus deiner Sicht verwundbar?
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so sehr um Taktik gehen wird. Ich glaube, dass da der mentale Aspekt entscheidend sein wird. Beide Mannschaften haben ja eine klare Linie, wie sie Spiele angehen wollen. Beide wollen das Spiel an sich reißen, mehr oder weniger, oder wollen auch dominieren. Beide haben eine klare Spielidee. Die hat Gladbach durch Rose, und bei Dortmund scheint die Spielidee von Terzic immer besser zu greifen. Ich glaube wirklich, dass Borussia Dortmund versuchen wird und muss, dass sie wirklich mit breiter Brust auftreten, dass sie keinerlei Zweifel aufkommen lassen werden dürfen, dass sie die Top-Mannschaft sind, dass die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Denn man darf nicht vergessen, Gladbach hat jetzt wirklich schwere Wochen hinter sich. Der Rose-Wechsel bestimmt natürlich die Medien, verunsichert vielleicht auch so ein bisschen. Ja, die letzten Spiele zum Beispiel, Manchester City hat ihnen klar die Grenzen aufgezeigt gegen Leipzig. Du führst, dann verlierst du trotzdem wieder am Ende, ratlose Gesichter. Ich glaube, dass der mentale Aspekt definitiv besser für Dortmund liegt aktuell, und das muss man wirklich auch auf dem Platz so verkaufen. Was die Taktik angeht, glaube ich, dass wir ein durchaus offenes Spiel sehen werden, also einen offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften sollten wirklich versuchen, nach Ballgewinn schnell vertikal auch vorne schnelle Spieler zu finden und den Gegner zu überrennen, denn da haben beide Abwehrreihen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Probleme gehabt. Wie es dann letztendlich verkauft wird von Borussia Dortmund, das ist wirklich eine spannende Geschichte, wie dominant und wie selbstsicher sie jetzt auftreten können. Aber wenn ihnen das gelingt, Gladbach wirklich hinten reinzudrücken, zu erdrücken, dann glaube ich, wird's eine klare Sache für die Borussia aus Dortmund.
Fußballtrainer Olli Elbig mit einer Einschätzung des Pokalkrachers heute Abend zwischen Gladbach und Dortmund.
Stand jetzt aktuell.
Vom 12. bis 14. März geht's für den Deutschen Handballbund in Berlin um die Olympia-Quali und die DHB-Auswahl. Die trifft dort auf den WM-2. Schweden, den EM-4. Slowenien und auf Algerien. Und die ersten beiden Mannschaften am Ende des Turniers ergattern ein Ticket nach Tokio. Und für dieses Turnier hat Bundestrainer Alfred Gislason jetzt schon ein 19-köpfiges Aufgebot nominiert, das er kurz vor Turnierstart noch auf 16 eindampfen muss. Wieder mit dabei sind Hendrik Pekeler, Patrick Winczek, Steffen Weinhold, Fabian Wiede und Sebastian Heimann. Sie alle fehlten ja aus persönlichen Gründen zuletzt bei der WM in Ägypten und wurden auch schmerzlich vermisst. Fragen wir mal unseren Handball-Experten Tim Detmar vom Anwurf-Podcast. Tim, sind die Rückkehrer denn vielleicht die entscheidenden Puzzlestücke, die dem DHB-Team am Ende zum Olympiaticket fehlen?
Meiner Meinung nach ja. Vor allem Pekeler, Winczek und Weinhold werden dem Team in der Defensive die bei der WM fehlende Stabilität geben. Die drei Kieler sind ein eingespieltes Trio und werden nicht lange brauchen, um sich mit den Torhütern wieder zurechtzufinden. Fabian Wiede kann im Rückraum variabel eingesetzt werden und vor allem auf der Mitte für einen kreativeren Positionsangriff sorgen. Sebastian Heimann ist ein großes Talent im linken Rückraum, der den etablierten Julius Kühn entlasten kann und für Wurfqualität aus der Distanz sorgen wird.
Ein paar WM-Fahrer sind ja auch nicht mit dabei, so zum Beispiel Finn Lemke und Yannick Kohlbacher. Andere, wie zum Beispiel Johannes Goller, einer der wenigen WM-Gewinner, erhielten da den Vorzug, um das Ticket für Tokio einzutüten. Und wenn man jetzt die Olympia-Quali tatsächlich verpassen sollte, Tim, was würde dann das für den deutschen Handballsport bedeuten?
Ein Verpassen der Olympia-Quali wäre ein absolutes Desaster für den deutschen Handball. Das ausgegebene Ziel war es, bei diesem Turnier Gold zu holen und trotz der schwächeren letzten Turniere gilt dieses Ziel noch immer. Zudem würde man eine große Möglichkeit verpassen, den Sport auf der großen TV-Bühne zu positionieren.
Sagt Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das sagen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Zehnkämpfer Andreas Bechmann, aber nicht aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern weil er auf einem ganz anderen Gebiet auch überzeugen kann. Die Deutsche Sporthilfe nämlich hat Bechmann mit dem Startup des Jahres Award ausgezeichnet. Das ist ein Preis, der sich an Athleten richtet, die nach ihrem sportlichen Karriereende, was bei Bechmann ja noch ein bisschen in der Zukunft ist, aber danach dann Unternehmer werden wollen. Und Bechmann, der hat ein Projekt gegründet, mit dem er Wasserrohrbrüche vorhersagen kann. Und damit hat er sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt, sehr gut präsentiert, wurde auch gesagt, einen guten Pitch gemacht und jetzt hat er eine Gründerprämie von 12.000 Euro bekommen und hat jetzt schon mal mitten in der Karriere schon quasi den Startschuss für die Karriere nach der Karriere gelegt. Das ist top.
Flop des Tages ist dagegen der FC Barcelona. Der kommt nämlich aus den Negativschlagzeilen nicht mehr raus. Sportlich haben sich die Katalanen ja mittlerweile wieder so ein kleines bisschen gefangen. Doch jetzt gab es im Zuge der Barca-Gate-Affäre polizeiliche Durchsuchungen der Büroräume des Clubs. Zudem wurden 4 aktuelle und ehemalige ranghohe Funktionäre des Clubs vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Die Polizei soll im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Justiz über frühere mutmaßliche illegale Aktivitäten des Clubs berichtet haben, beziehungsweise dort soll das Ganze damit in Zusammenhang stehen. Auch der im Oktober zurückgetretene Präsident Josep Maria Bartomeu soll darin verwickelt sein. Also der FC Barcelona, ein großer Verein im freien Fall, unser Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben und wir wollen stellvertretend den ein oder anderen prominenten, sportlichen Feierer auch heute so aus dieser großen Riege der Geburtstagskinder herauspicken.
Zum Beispiel gratulieren wir Kevin Curran zum 63. Der ist vielen ja nur als der Mann bekannt, der 1985 mal gegen den 17-jährigsten Leimner aller Zeiten in Wimbledon verloren hat. Aber Curran, der hat ja auch mal was gewonnen in seiner Tenniskarriere. Das vergisst man dabei ja immer. US Open im Doppel zum Beispiel 82 und im Mixed 81 und 82 oder auch das Mixed in Wimbledon 82. Und im Einzel hat er ja auch immerhin 5 Titel gewonnen.
39 Jahre alt wird heute Kevin Curani, 52-facher Nationalspieler, der kickte für Stuttgart, für Schalke 0, was? Dynamo Moskau und für die TSG 1899 Hoffenheim.
Vielleicht bringt er sich ja bei Schalke bald nochmal ein. Weiß man ja nicht.
Ja, richtig, das würde noch fehlen. Ach, aber apropos, weil, na Schalke, dein Neuroa-Tipp, ne, der kommt ja immer näher, er ruft immer lauter. Ja, er steht, glaube ich, schon vorm Stadion.
Ja, der Porsche, der steht da mit laufendem Motor auf jeden Fall. Da gehe ich auch von aus. 39 wird heute Big Ben Roethlisberger, langjähriger Quarterback der Pittsburgh Steelers. Der hat ja zweimal den Super Bowl gewonnen, 2005 und 2008 mit den Steelers.
Und 38 wird heute die ehemalige Handball-Nationaltorhüterin Clara Woltering. Sie spielt unter anderem für Bayer Leverkusen in Podgorica und bei Borussia Dortmund und bestritt 222 Länderspiele und betreibt neben ihrem Job als Torwarttrainerin beim BVB einen Bauernhof mit 250 Bullen.
Und ein Bulle auf Skiern, der wird heute 32, Marcel Hirscher, nämlich das Skiass aus Österreich. Hirscher entschied als erster alpiner Skirennläufer der Gesamtweltcup-Geschichte eben diesen Gesamtweltcup 8-mal in ununterbrochener Folge für sich. Hinzu kommen der 12-fache Gewinn einer Weltcup-Disziplinwertung sowie 7 WM-Titel und die zweitmeisten Weltcup-Siege und Weltcup-Podestplätze bei den Herren hinter Ingemar Stenmark.
Ja, und wir sollten seine beiden Olympiasiege nicht vergessen. Er ist 32, eine absolute Legende in seiner Sportart. Ihm jedenfalls alles, alles Gute und natürlich auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch die, die nicht ganz so sportlich sind. Wir wünschen euch eine tolle Feier heute.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles am 2. März in der Sportgeschichte? Na, das erzählen wir euch jetzt.
Ja, vor 131 Jahren zum Beispiel, da stellte der norwegische Eisschnellläufer Oskar Fredriksen in Stockholm den allerersten Weltrekord über 5000 Meter auf. Der lag damals bei 9 Minuten 19 Sekunden und 8 Zehntel.
Vor 98 Jahren schaffte George Hainsworth als erster NHL-Torhüter 20:0 Spiele in einer Saison. Die Marke verbesserte er bis zum Saisonende noch auf 22 weiße Westen.
Vor 59 Jahren, da erzielte der große Will Chamberlain für die Philadelphia Warriors im NBA-Spiel gegen die New York Knicks 100 Punkte. Ich weiß noch gar nicht, wie oft wir den jetzt schon mit einer Bestmarke hatten.
Ja, unfassbar, oder? Was der nicht alles erreicht hat. Naja, vor 49 Jahren feierte der legendäre US-Jockey Bill Shoemaker seinen 555. Sieg in einem Stack Race.
Und vor 2 Jahren, da feierte Roger Federer durch einen glatten Zweisatzsieg gegen Stefanos Tsitsipas seinen 100. Turniersieg auf der ATP-Tour. Bei den Dubai Championships war das.
Interview.
Nach dem Ruhetag gestern geht's heute bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf weiter. Ab 13.15 Uhr, da steht die Entscheidung im Langlauf über 10 Kilometer bei den Damen an. Und über den Kurs und die eigenen Ambitionen hat vor dem Start Stefan Schwarzbach vom DSV mit Läuferin Pia Fink gesprochen.
Pia Fink, das 10-Kilometer-Rennen steht an. Worauf wird es ankommen?
Ich denke auf jeden Fall auf eine gute Einteilung, weil es 2 sehr harte Runden sind. Und in der zweiten Runde, also kurz vorm Ziel, müssen wir noch einmal den ganzen Burgstall nach oben. Ich denke, da muss man auf jeden Fall nur Kräfte übrig haben, damit man das da gut hochziehen kann.
Habt ihr dieses Rennen auch in diversen Simulationen mal geübt auf den Laufbändern? Man hat gehört, dass ihr Burgstall etc. dann schon im Laufband einprogrammiert hattet. Diesen Zehner auch mal spezifisch trainiert?
Ich wohne ja Gott sei Dank nicht in Oberhof und muss nicht so oft aufs Laufband. Ja, wenn wir in Oberhof waren, haben wir das schon manchmal geübt. Aber ja, jetzt seit hier die Strecken komplett präpariert sind, habe ich natürlich schon versucht, in jedem Training auch mal einen Burgstall bis ganz nach oben zu laufen. Und genau, im Sommer haben wir da auch mal zu Fuß ein Training hochgemacht. Genau, dass wir es einfach ein bisschen gewohnt sind.
Meine Frage hat eigentlich darauf abgezielt, dann ist es so, dass man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich trainiert, einstudiert. Ich kenne da im Prinzip jedes Grad Steigung.
Ja, ja, ich versuche mich dann selber immer irgendwie zu motivieren, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen härter wird, dass man es im Training schon so oft gemacht hat und dann weiß, dass es nach der und der Kurve mal kurz ein bisschen flacher wird und dann die Abfahrt kommt. Genau, so kann man es vielleicht dann selber nur ein bisschen besser einschätzen, sich nochmal hochpushen.
Setzt man sich da so Wegmarken, dass man sagt, okay, an dem Baum wird jetzt der Technikwechsel vollzogen?
Ja, ja, doch. Also am Burgstall schon ein bisschen, weil sonst wird es, glaube ich, ein sehr monotones Laufen, weil es doch so lang ist, genau. Dann weiß man halt, da kommt jetzt nochmal kurz ein bisschen ein flacheres Stück, da kann man vielleicht nochmal 1-1 machen. Genau, ja.
Gut. Zufrieden wäre die Pia, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
Wenn ich die zwei Runden gut durchbringe und ja, ich kann es von der Platzierung her ehrlich gesagt nicht so ganz einschätzen. Ja, einfach, wenn ich dann danach zufrieden wäre.
Danke.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag und wir haben hier natürlich wieder ein paar Tipps für euch.
Ja, der DFB-Pokal findet heute statt, Viertelfinale. Allerdings nur das Spiel Gladbach gegen Dortmund, über das wir eingangs ja schon gesprochen haben. Das Spiel Regensburg gegen Werder ist wegen diverser Corona-Fälle beim Jahn abgesagt worden. Das sagte gestern Jahn-Geschäftsführer Christian Keller auf einer Pressekonferenz. Und den O-Ton dazu haben uns die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID, unser Partner, zur Verfügung gestellt.
Jetzt haben wir leider auf Basis der Infektion von unserem Trainer, der diese hoch ansteckende britische Virusmutante sich eingefangen hatte, sodass wir Stand jetzt davon ausgehen, dass die gesamte Mannschaft plus Trainer und Betreuerstab eine Quarantäneanordnung bekommen wird. Das heißt ergo auch, dass morgen kein Spiel stattfinden wird.
Heftig, aber er hat immerhin Stand jetzt erwähnt.
Ja, sehr gut. Also ich liebe diese kleinen versteckten Promotions für unseren wunderschönen täglichen Podcast. Naja, schauen wir auf die Premier League, 29. Spieltag. Manchester City gegen Wolverhampton.
Ja, ob die Siegesserie der Citizens weitergeht, das werden wir dann erfahren. Außerdem gibt's noch Serie A, Lazio gegen Torino und Juventus gegen La Spezia.
In der deutschen Eishockeyliga, der 23. Spieltag, Ingolstadt gegen den EHC München, die Kölner Haie gegen die Iserlohn Roosters.
HBL und Champions League, alles das wird auch noch ausgespielt, unter anderem THW Kiel gegen Celje und in der European League ZSKA Moskau gegen Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen gegen GOG und die Füchse Berlin gegen Sporting.
Gucken wir noch zum Basketball, BBL 20. Spieltag, Telekom Baskets gegen Medi Bayreuth und in der Europa League am 27. Spieltag Zenit St. Petersburg gegen Alba Berlin und Roter Stern Belgrad gegen die FC Bayern Baskets.
Das alles heute Abend und morgen früh dann wieder Stand jetzt.
Und zwar ab 7.07 Uhr, da sind wir selbstverständlich wieder mit einer heißen Tasse Kaffee mit euch zusammen hier. In der Zwischenzeit gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, schreibt gerne auch eine Bewertung und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.